Hallo und herzlich willkommen zum PTA Heute Podcast. Es ist die erste Folge im neuen Jahr und ich hoffe, euer Jahreswechsel verlief schön und sicher. Ich vermute mal, ihr seid alle schon wieder gut im Alltag angekommen. Ich auf jeden Fall. Das geht ja dann doch immer relativ schnell. Ich bin auch wieder da und freue mich wieder montags vor dem Mikrofon zu sitzen. Ich wusste eigentlich die letzten Wochen gar nicht, was ich mit so einem freien Montagvormittag anfangen sollte. Und obwohl das Jahr noch jung ist, gibt es schon einiges, worüber wir sprechen müssen. Zu Beginn schauen wir uns mal in guter alter PTA-Heute-Podcast-Tradition an, was sich 2026 so alles ändern wird. Außerdem sprechen wir über die aufsehenerregenden Erkenntnisse zu Vitamin D3 von Stiftung Warentest und darüber, welche Infektionskrankheiten von Reisen so mitgebracht werden. Und auch die sogenannten Ewigkeitschemikalien werden uns heute beschäftigen. Mein Name ist Benedikt Richter und jetzt geht's endlich wieder los. Im Jahr 2026 werden uns wahrscheinlich 6 Buchstaben ziemlich lange beschäftigen. APOVWG, das Apothekenversorgungsweiterentwicklungsgesetz, im Allgemeinen immer als Apothekenreform bezeichnet. Vielleicht verfolgt ihr auch auf Social Media die unzähligen Diskussionen darum und bekommt auch den Eindruck, dass außer der PTA-Vertretung nicht viel anderes da drin steht. Aber wir bringen jetzt mal ein bisschen Ordnung rein. Das Apothekenversorgungsweiterentwicklungsgesetz wurde am 17. Dezember 2025 vom Bundeskabinett verabschiedet. Der Referentenentwurf wurde vor der Verabschiedung noch an einigen Stellen angepasst. Auf dem Deutschen Apothekertag letztes Jahr, ihr erinnert euch vielleicht, da hatte Bundesgesundheitsministerin Nina Waken bereits durchblicken lassen, was darin auftauchen könnte. Die umstrittene Vertretungsbefugnis für PTA. 20 Tage im Jahr, davon maximal 10 Tage am Stück, sollten PTA mit einer entsprechenden 2-jährigen berufsbegleitenden Weiterbildung ApothekerInnen vertreten können. Jetzt steht fest, wie das Ganze konkret aussehen soll. Die Vertretung soll nur in Apotheken in ländlichen Regionen im Rahmen einer praktischen Erprobung für erfahrene PTA möglich sein. Die Vertretungsdauer ist gleich geblieben, aber damit haben wir eine Regelung ohne Weiterbildung und das dann auch nur in bestimmten Regionen. Was steht noch so im Gesetz? Es ist eine Erweiterung des Angebots von pharmazeutischen Dienstleistungen vorgesehen. Das BMG möchte, dass Apotheken künftig auch einen Beitrag zur Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und tabakassoziierten Erkrankungen leisten können. Außerdem im Gesetzesentwurf festgehalten ist eine erweiterte Befugnis für Impfungen, die Rx-Abgabe ohne ärztliche Verordnung in bestimmten Fällen, keine Null-Retax aus formalen Gründen mehr und meine Lieblingserleichterung, auf die wir sicherlich alle gewartet haben, die Lagerung von Betäubungsmitteln als Fertigarzneimittel im Kommissionierer. Dreh- und Angelpunkt hätte laut vielen ApothekerInnen PTA und PKA endlich die Erhöhung der Vergütung für die Abgabe verschreibungspflichtiger Arzneimittel sein müssen. Immerhin steht die Erhöhung des Fixums ja sogar im Koalitionsvertrag. Die sucht man im Gesetzesentwurf vergeblich. Laut Nina Waken soll diese aber noch kommen bzw. diskutiert werden. Was wir mit dem APO-VWG bekommen sollen, ist eine Erhöhung der Notdienstpauschale von 21 auf 41 Cent je Rx-Packung. Noch ein paar andere Dinge ändern sich 2026, die jetzt eher indirekt mit der Apotheke zu tun haben. Bereits im Juni 2025 hatte die Mindestlohnkommission entschieden, dass der gesetzliche Mindestlohn in 2 Stufen angehoben werden soll. Die erste Anhebung ist zum Jahreswechsel auf 13,90 Euro erfolgt. Die zweite Stufe wird dann zum 1. Januar 2027 umgesetzt. Damit stieg auch die Grenze zwischen Minijobs und sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen zum 1. Januar 2026 von 556 Euro auf 603 Euro im Monat. Im Steuerfortentwicklungsgesetz, das schon im Dezember 2024 verabschiedet wurde, wurden Änderungen festgelegt, die jetzt im Jahr 2026 in Kraft treten. Dazu gehört eine Erhöhung des Kinderfreibetrags. Genauer gesagt, für Arbeitnehmer mit Kindern steigt der sächliche Kinderfreibetrag von 3.336 Euro auf 3.414 Euro pro Elternteil. Der steuerliche Grundfreibetrag wird von 12.096 Euro auf 12.348 Euro für Alleinstehende und von 24.192 Euro auf 24.696 Euro für Verheiratete angehoben. Das soll insbesondere niedrige und mittlere Einkommen entlasten. Das Deutschland-Ticket wurde zum Jahreswechsel leider erneut teurer und kostet jetzt 63 Euro. Dafür wurde aber die Pendlerpauschale für das Jahr 26 vereinheitlicht. Jetzt gibt es für jeden Kilometer 38 Cent. Bisher waren es 30 Cent und erst ab dem 21. Kilometer 38 Cent. Menschen, die kürzere Arbeitswege haben, erhalten also künftig mehr Geld zurück. So, wir bleiben noch ein bisschen im letzten Jahr, weil Ende des vergangenen Jahres wurden Ergebnisse von Stiftung Warentest heiß diskutiert. Nicht aussagekräftig, problematisch, uninformiert, das waren so einige der Reaktionen, die ich dazu gelesen habe. Konkret ging es um die Bewertung von Vitamin-D-Präparaten. Stiftung Warentest stuft viele Vitamin-D-Präparate, auch solche aus der Apotheke, als nicht geeignet ein. Warum hagelt es jetzt so viel Kritik dazu? Laut Stiftung Warentest greift rund ein Drittel der Bevölkerung zu Nahrungsergänzungsmitteln mit Vitamin D. Vitamin D soll stabile Knochen, ein starkes Immunsystem und mehr Wohlbefinden bedingen. Stiftung Warentest hat 25 Vitamin D-Nahrungsergänzungsmittel geprüft, darunter Tabletten, Kapseln, Tropfen und sogar einen Vitamin-Drink. Die getesteten Produkte enthielten Tagesdosierungen zwischen 200 und 4000 internationalen Einheiten Vitamin D. Teilweise enthielten die Präparate weitere Vitamine oder Mineralstoffe wie Vitamin K2, Magnesium, Zink oder Selen. Stiftung Warentest untersuchte, ob die Dosierungen sinnvoll sind, ob empfohlene Höchstmengen eingehalten werden und ob Nutzen und Risiken ausreichend belegt sind. Die Bewertung orientierte sich an den Grundsätzen der evidenzbasierten Medizin. Dabei wurden wissenschaftliche Studien, Empfehlungen von Fachgesellschaften und Behörden sowie Laboranalysen der deklarierten Inhaltsstoffe berücksichtigt. Auch Angaben der Hersteller zu Altersangaben, Warnhinweisen und Gesundheitsversprechen flossen in die Beurteilung ein. Von diesen 25 geprüften Präparaten gab es jetzt für zwei Produkte das Urteil geeignet. Beide Testsieger enthalten sehr niedrige Tagesdosierungen von lediglich 200 bzw. 400 internationalen Einheiten Vitamin D. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das sind Dosierungen, die jetzt in meiner Empfehlung eigentlich nie auftauchen. Alle übrigen Präparate wurden als mit Einschränkung geeignet, wenig geeignet oder nicht geeignet bewertet. Darunter befinden sich auch zahlreiche Vitamin-D-Produkte aus Apotheken, insbesondere solche mit höheren Tagesdosierungen im Bereich von 1.000 bis 4.000 internationalen Einheiten. Von 5 Produkten rät Stiftung Warentest ausdrücklich ab, weil sie bei dauerhafter Einnahme der Gesundheit eher Schaden als Nutzen könnten. Und natürlich ist die unkritische Einnahme hochdosierter Vitamin-D-Präparate nicht ratsam. Viele unserer KundInnen nehmen Vitamin-D ohne vorherige Messung, über lange Zeit und teils auch in hohen Dosierungen. Aber man kann es eben auch nicht als komplett überflüssig darstellen. Individuelle Bewertung, das sind hier die Zauberwörter. Zahlreiche Studien zeigen, dass ein Vitamin-D-Mangel in Deutschland keine Ausnahme ist. Je nach Erhebung liegen bei 30-60% der Bevölkerung die Blutwerte unterhalb der empfohlenen Normen. Besonders in den Wintermonaten ist die körpereigene Bildung über die Haut erschwert. Eine Supplementierung über Nahrungsergänzungsmittel kann dann durchaus hilfreich sein. Zur Beurteilung der individuellen Vitamin-D-Versorgung werden die 25 OHD-Serumwerte im Blut gemessen. Das Robert-Koch-Institut gibt mit Verweis auf die international häufig genutzte Klassifikation des US-amerikanischen Institute of Medicine Richtwerte an. So gilt ein Wert von unter 12 Nanogramm pro Milliliter als mangelhafte Versorgung. Bei Werten über 50 Nanogramm pro Milliliter geht man von einer möglichen Überversorgung aus. Beides nicht so toll. Eine Unterversorgung kann zu Krankheiten wie Rachitis, Osteomalazie und Osteoporose führen. Eine Überversorgung birgt das Risiko für Hyperkalzämie und in ihrer Folge für Herzrhythmusstörungen oder Nierensteine. Zumindest die Risikogruppen erwähnt Stiftung Warentest gesondert und sagt, dass eine Supplementierung sinnvoll sein kann. Dazu zählen Menschen über 65 Jahre, Personen mit wenig Aufenthalt im Freien, Menschen mit dunkler Hautfarbe in sonnenarmen Regionen sowie Menschen mit starker Adipositas. Auch chronische Erkrankungen der Nebenschilddrüse, der Niere oder des Magen-Darm-Trakts erhöhen das Risiko einer Unterversorgung. Die von Stiftung Warentest bevorzugten niedrigen Dosierungen von 200 bis 400 internationalen Einheiten eignen sich eigentlich nur für Menschen ohne Mangel. Liegt ein nachgewiesener Vitamin-D-Mangel vor, reichen diese Mengen in der Regel nicht aus, um den Blutspiegel in den Normbereich anzuheben. Der Vitamin-D-Bedarf ist individuell verschieden und unter anderem vom Körpergewicht abhängig. Besonders Menschen mit starker Adipositas benötigen häufig höhere Mengen. Also hier lässt sich keine allgemeingültige Aussage treffen. Und was durch die Medien wandert, ist die Aussage, dass Stiftung Warentest vor hochdosierten Vitamin-D-Präparaten warnt. Das ist natürlich verunsichernd für Menschen mit einem Mangel und entsprechenden Präparaten. Vitamin D ist sehr wichtig für den Kalziumstoffwechsel und die Knochengesundheit. Ein unbehandelter Mangel erhöht langfristig das Risiko für Knochenabbau, Muskelschwäche und Frakturen und kann sich auch negativ auf das allgemeine Wohlbefinden auswirken. In dem Zusammenhang finde ich es dann durchaus spannend, wenn Apotheken Vitamin-D-Messungen anbieten. Das kann eine sinnvolle Zusatzleistung sein, um zu entscheiden, ob eine Einnahme sinnvoll ist oder nicht. Zusammenfassend lässt sich jetzt sagen, Stiftung Warentest hat erstmal recht damit, dass eine unkritische Hochdosierung anzuprangern ist. Aber ohne individuelle Einordnung bleibt das Ergebnis unvollständig. Vitamin D ist kein Lifestyle-Produkt und daher auch kein grundsätzlich überflüssiges Supplement. Hier kann aber die Apotheke wieder glänzen, differenziert beraten, verunsicherte KundInnen abholen, Risikogruppen erkennen und auf Messung sowie individuelle Dosierung setzen. Wer natürlich den Winter im sonnigen Urlaub verbringt, der ist da natürlich klar im Vorteil. Hauptsache, man kommt gesund wieder, oder? Ja, dass das nicht immer klappt, das zeigen Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Sie überwachen nämlich sämtliche meldepflichtige Infektionen in Deutschland und veröffentlichen jährlich ausgewählte importierte Infektionskrankheiten, die auf Reisen oder andere Formen internationaler Mobilität zurückgehen. Durch die Meldepflicht werden vorwiegend importierte Erkrankungen erfasst, deren Diagnose in Deutschland erfolgt. Wenn sich die im Ausland Erkrankten nach ihrer Rückkehr in Deutschland jedoch nicht mehr in ärztliche Behandlung begeben, werden diese Fälle in der Regel nicht berücksichtigt. Das betrifft in erster Linie Krankheiten mit kurzer Inkubationszeit. 2025 wurden, wie schon in mehreren Jahren zuvor, keine Fälle von Fleckfieber, Läuserückfallfieber, Pest, Poliomyelitis oder Tollwut gemeldet. Mit weniger als 50 Fällen waren auch Paratyphus, Brucellose, Zika-Virus, Cholera, Lepra und das virale hämorrhagische Fieber selten. In großer Zahl wurden dagegen Fälle von Shigellose gemeldet, auch Bakterienruhr genannt. 3.151 in Deutschland registrierte Fälle. Damit war die Zahl sogar deutlich höher als im Jahr 24, in dem 2.233 Fälle dokumentiert wurden. Allerdings sind bei dieser Krankheit nur etwa die Hälfte der Krankheitsfälle tatsächlich importiert. Die restlichen Ansteckungen finden in Deutschland statt. Bei der Hepatitis A liegt der Anteil der Infektionen im Ausland nur bei rund einem Viertel. Die Gesamtzahl der 2025 gemeldeten Infektionen beträgt 1076 und ist damit fast gleich geblieben. 24 war es 1001 Fall. Die importierten Malaria-Infektionen sind 2025 im Vergleich zum Vorjahr um rund 10% von 934 auf 849 gesunken. Noch auffälliger ist der Rückgang beim Denguefieber. Mit 825 statt der letztjährigen 1717 Vorfälle wurde die Krankheit im Jahr 25 nur noch halb so oft nach Deutschland gebracht wie im Vorjahr. Typhus abdominalis war mit 83 Infektionen etwa 10% häufiger als 24, da waren es nämlich noch 74 Fälle. Ich finde es schon interessant, dass es eher Krankheiten sind, die wir eigentlich nicht so häufig hören. Vielleicht hat das auch mit der Bekanntheit zu tun. Deswegen ist die Meldepflicht eine sinnvolle Sache. Sie und die Auswertung der Zahlen durch das RKI können dabei helfen, die Epidemiologie dieser Krankheiten zu verstehen und deren Ausbreitung zu verhindern. Wir haben den Podcast mit 6 Buchstaben begonnen und beenden ihn mit 4. PFAS. Also per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, die sogenannten Ewigkeitschemikalien. Sie sind in der Umwelt kaum abbaubar und können sich in unterschiedlichsten Organismen anreichern. Kurzum, sie sind ein großes Problem. 2026 treten neue Regeln für die Verwendung in Kraft. Vor allem Verbote bestimmter PFAS in Kosmetika könnten dann sogar Einfluss auf den Apothekenalltag nehmen. Warum sind die überhaupt in Benutzung, wenn die so problematisch sind? Naja, PFAS sind synthetische Chemikalien mit zahlreichen wünschenswerten Eigenschaften. Sie weisen zum Beispiel eine hohe Beständigkeit gegenüber Wasser, Fett und Hitze sowie eine Antihaftwirkung auf. Daher werden sie ganz gern für Verpackungen, Imprägniersprays, Feuerlöschschäume, aber auch Kinderspielzeug oder Kosmetik verwendet. Die neuen Regelungen wurden bereits in einer EU-Verordnung vom 19. September 2024 fixiert. Es geht insbesondere um Verbote, Einschränkungen und Ausnahmen hinsichtlich einer PFAS-Untergruppe, bestehend aus Perfluorhexansäure, kurz PFHXA. Außerdem die Salze dazu und PFHXA-verwandte Stoffe. Ziel ist die schrittweise Abschaffung dieser Stoffe. Ab 10. April 26 sind entsprechende Feuerlöschschäume und Feuerlöschschaumkonzentrate für Ausbildungs- und Prüfzwecke verboten. Ab dem 10. Oktober 26 sind dann entsprechende Textilien, Leder, Pelze und Häute in Kleidung und Schuhen und damit in Bezug stehendem Zubehör für die breite Öffentlichkeit, Lebensmittelkontaktmaterialien wie Pizzakartons, Kosmetika sowie Gemische für die breite Öffentlichkeit wie Druckertinte oder Reinigungsmittel verboten. Ein Jahr später, dann am 10. Oktober 27, wird das Verbot auf weitere Bekleidungsprodukte ausgeweitet. Ab dem 10. Oktober 29 ist dann die Verwendung entsprechender Feuerlöschschäume und Feuerlöschschaumkonzentrate für die zivile Luftfahrt verboten. Ausnahmen von den genannten Verboten bilden Medizinprodukte, Schutzausrüstung und Bautextilien sowie Produkte, die vor dem jeweiligen Verbotstermin in Umlauf gebracht wurden. Auch beim Trinkwasser gibt es Neuregelungen. Ab dem 12. Januar 26, also ab heute, gilt ein Grenzwert von 100 Nanogramm pro Liter, wenn man alle Stoffe der trinkwasserrelevanten Gruppe PFAS-20 aufsummiert, zu der auch die eben genannte PFHXA gehört. Zwei Jahre später, zum 12. Januar 28, wird dann der Wert nochmal deutlich gesenkt und soll fortan nur noch 20 Nanogramm pro Liter Trinkwasser betragen. Was bedeutet das jetzt für die Apotheken, vor allem in Bezug auf Medizinprodukte und Kosmetik? Erstere unterliegen künftig keinen neuen Einschränkungen, weil sie von der EU-Medizinprodukteverordnung geschützt sind. Ähnliches gilt für In-vitro-Diagnostika, die von der Verordnung explizit als Ausnahme genannt werden. PFAS sorgen allerdings in vielen Hautpflegeprodukten wie Cremes, Gesichtsmasken und Sonnenschutzmitteln für die gewünschte Konsistenz und eine langanhaltende Haftung. Hier müsste sich also in der nächsten Zeit ein bisschen was verändern. Verbraucherschutzorganisationen befassen sich regelmäßig mit dem Thema PFAS und werden die Inhaltslisten der Hersteller nach Ablauf der mehr als dreijährigen Übergangsfrist seit Veröffentlichung der EU-Verordnung sicherlich genau unter die Lupe nehmen. Bis dahin gibt es einige Apps, mit denen man Produkte scannen kann und eine Auswertung bekommt. Eine generelle Empfehlung für eine App lässt sich allerdings noch nicht tätigen. Probiert da gern ein paar verschiedene aus, wenn ihr mögt. Für den Moment hilfreich ist es, auf den Buchstaben F in der INCI-Liste zu achten, also bei den Inhaltsstoffen von Kosmetika. Wenn dort irgendwas von Fluoro, Perfluoro, PFC, PTFE oder PFOA steht, dann kann man sehr wahrscheinlich von PFAS ausgehen. So, ich werde heute gleich mal bei meinen Lieblingsprodukten im Kosmetikregal schauen, denn ich gehe jetzt gleich in die Apotheke. Euch sage ich danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf das neue Jahr mit euch und ich wünsche euch jetzt eine zauberhafte und stressfreie Woche. Wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ah ja, natürlich, frohes Neues.